Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Zu denen begrüßt Sie heute am Ostersonntag Florian Felix Wey. Und was läge nicht näher als Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, viele, viele bunte Ostereier zu versprechen in dieser Sendung. Aber ich kann es nur versprechen. Ob es sich einlöst, zum Beispiel auch musikalisch, hängt von meinem Gegenüber hier im Studio ab. Es ist, und jetzt mache ich gleich mal eine Osterei-Versteckerei, die Ihnen alle bekannte Schriftstellerin Susanne Frank. Jetzt machen Sie alle zu Hause, wollen sich keine Blöße geben. Ja klar, Susanne Frank, schon mal gehört. Das ist doch die mit dem, und dann stockt man schon. Und auch ich kannte diese Namenskombination nicht. Herzlich willkommen, also Julia Frank.
Schönen guten Tag. Ja, Susanne weist ja als Name schon gleich auf etwas hin, was es in meinem Leben bis dahin eigentlich gar nicht gab.
Das lassen wir jetzt mal so versteckt. Vielleicht stellen wir sie erst noch ein bisschen vor, bevor wir dieses Osterei auspacken. Julia Frank, Jahrgang 1970, vor fast 30 Jahren beim Open Mic in Berlin zum ersten Mal einen Preis gewonnen. Seitdem eine Konstante im deutschen Literaturleben, seit dem Roman Die Mittagsfrau 2007, für den es den Deutschen Buchpreis gab, auch international sehr erfolgreich. Wie viele Übersetzungen gab es von der Mittagsfrau?
Ich glaube inzwischen 40, ja. Zuletzt die vietnamesische Übersetzung vor 2 Jahren.
Welche, ungeachtet der Tatsache, dass Sie keine 40 Sprachen sprechen werden, welche ist Ihnen am liebsten?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also ich schaue immer zu der kleinsten Sprache, dem Georgischen, und freue mich, dass es auf Georgisch erscheinen konnte. Soweit ich weiß, allerdings mit bestimmten Kürzungen. Es gibt Länder, in denen bestimmte Themen in der Literatur nicht gedruckt werden dürfen.
Lassen Sie mich raten, ist das die lesbische Beziehung?
Zum Beispiel, genau. Also die darf in der Literatur in Georgien nicht vorkommen. Es gibt noch eine andere Übersetzung, die ich sehr schätze, zugleich mich wundere, die Farsi-Übersetzung.
Also Persisch?
Genau, und im Persischen bzw. im Iran ist es so, es gibt keine Abkommen mit westlichen Staaten, es werden keine Rechte eingeholt, eingekauft. Das heißt, ich habe über Banden erfahren, dass das Buch überhaupt übersetzt wurde und eines Tages erst vor einem Jahr von einem iranischen Kollegen eines dieser kostbaren Exemplare erhalten. Der Verlag wusste davon auch nichts. Aber es gibt natürlich andere Übersetzungen wie die großen Sprachen. Englische Übersetzung ist für uns Schriftsteller eigentlich immer das begehrteste Ziel, einfach weil viele, viele andere Sprachräume sich nur über das Englische erschließen lassen und manche Übersetzung erst dann zustande kommen kann, wenn es auch eine englische Übersetzung gibt. Und da hatte ich eine hervorragende Übersetzerin, die leider vor wenigen Jahren gestorben ist, Anthea Bell, die auch W.G. Sebald zum Beispiel ins Englische übersetzt hat.
Das heißt, es gibt dann auch Kettenübersetzungen? Also es geht erst ins Englische und dann weiter aus dem Englischen in eine andere, kleinere Sprache?
Ja, also zumindest was die Prüfung der Manuskripte anbelangt, der Bücher anbelangt und dann den darauf folgenden Einkauf. Dieselbe Erfahrung mache ich jetzt in der anderen Bibliothek auch. Wir lesen viel mehr Englisch, Französisch, manchmal Spanisch, als dass wir Japanisch prüfen könnten.
Das ist ein wichtiger Hinweis. Sie sind nämlich nicht nur Schriftstellerin, als die man sie kennt. Sie sind auch seit einigen Jahren Herausgeberin der berühmten, von Hans Magnus Enzensberger einst begründeten anderen Bibliothek. Ein kompletter Wechsel sozusagen vom Spielfeld ins Traineramt. Bin ich gespannt, was Sie darüber erzählen. Aber wir haben Ostersonntag und wir fangen jetzt mal ganz österlich an. Für Kinder gibt es 3 Zentraltage, der eigene Geburtstag, Heiligabend und Ostersonntag, das sind die wichtigsten Tage des Jahres. Wie war denn in Ihrer Kindheit der Ostersonntag?
Der war ein bisschen absurd vielleicht. Also meine Familie, die mütterliche Familie, in der ich aufgewachsen bin, ist ja jüdisch und gar nicht christlich, aber auch jüdisch nicht fromm und gläubig. Aber bei meiner Großmutter gab es kein Ostern. Es gab manchmal Osterzweige und sie hat auch die Hefebrote gebacken, die auch eher aus dem Jüdischen kommen. Ja. Aber sie hatte mit konfessionellen Festen überhaupt kein gutes Verhältnis. Auch Weihnachten haben wir selten bei ihr gefeiert. Wir haben aber oft bei ihr übernachtet in Rahnsdorf am Berliner Mögelsee und haben dann den Vater unserer älteren Schwester besucht, der mit seiner Mutter Christ war und die christlichen Feste wurden dort gefeiert. Mit allem Zauber und geselligen Essen und Beisammensein, den man sich vorstellen und als Kind wünschen kann. Als wir allerdings einmal mit vollgepackten Körbchen nach Hause zu unserer Großmutter.
Also dann von diesem christlichen Fest.
Von diesem christlichen Fest zurückkam auf die andere Straßenseite am anderen Ende des Dorfes, wieder in das Haus unserer Großmutter kam und sie unsere funkelnden Ostereier in dem Körbchen sah, war sie so empört. Es waren darunter auch viele Westsüßigkeiten, weil der Onkel meiner älteren Schwester aus dem Westen kam und also Schokoladeneier in Staniolpapier aus dem Westen mitgebracht hatte. Meine Großmutter war so empört über diesen Süßigkeitenüberfluss aus dem Westen, dass sie die Körbchen oben auf den Schrank stellte und böse zu uns sagte, morgen fahren wir zu den 7 Kindern, eine Bäckersfamilie, die sie häufig besuchte und unterstützte, und ihr verteilt alles, was ihr heute gesammelt habt, an die anderen Kinder dort. Und das war eine Lehre im Kommunismus und in der Haltung unserer Großmutter gegenüber allen Kinderfreuden.
Wobei ihre Großmutter vermutlich gar nicht in dem Moment geläufig war, dass es auch eine urchristliche Haltung war. Also man hätte ja auch sagen
das
können.
Das Teilen. Ja, urchristlich. Das gibt es natürlich in allen Religionen. Die Mizwe ist ja im jüdischen Brauch. Auch im buddhistischen natürlich. Überall gibt es die Tugend des Teilens und des gerade des Beschenkens der Ärmeren.
Diese Großmutter hat einen Namen. Ingeborg Hunzinger ist Leuten, die sich mit bildender Kunst auskennen, vor allem mit Bildhauerei, vielleicht noch geläufig. Sie hat wirklich viele, auch in Berlin, glaube ich, im Stadtbild noch stehende Plastiken geschaffen.
Ja, viele. Unter anderem im Montbijou-Park, die schöne, sich aufrichtende Frau. Es gibt das große Denkmalensemble in der Rosenstraße für den pazifistischen Widerstand der Frauen, die ihre jüdischen Männer und Kinder frei saßen und sich über Tage auf die Gleise dort mit den schon gefüllten Deportationswaggons setzten und dafür sorgten, dass diese Menschen wieder befreit wurden. Aber einige von den damals Befreiten sind dann wenige Wochen oder Monate später doch noch deportiert worden.
Diese Großmutter spielt in ihrer Literatur eine nicht unwesentliche Rolle. Sie kommt in mehreren Büchern vor. Am meisten erfährt man über sie und das Milieu, in dem sie dann auch als Kind mit aufgewachsen sind. In dem letzten Roman ist schwer zu sagen. Buch nennen wir es Buch Welten auseinander von 2022. Hier war die Kritik, ich auch selbst beim Lesen, doch eher so gestimmt, sagte, das muss alles autobiografisch sein. Ein Roman ist das nicht. Was ist es, Welten auseinander?
Ja, es ist ein solcher autofiktionaler Text, wie man heute dann modisch sagt. Die Tradition der sogenannten autofiktionalen Literatur gibt es in allen Sprachen. Ich vermute sogar, dass die Bibel ein aus vielen autofiktionalen Erfahrungen zusammengesetzter Text ist. Die frühen Bücher von Hanke sind autofiktional. Imre Kertész, Marguerite Duras, gerade in der französischen Literatur gibt es viele solcher Texte, nicht erst mit Annie Ernaux, aber es gibt im Augenblick vielleicht so eine Konjunktur, kann man sagen.
Kommen wir doch mal zur ersten Musik, die Sie mitgebracht haben, Julia Frank. Vorteil für den Moderator, er kann bei den Zwischentönen den Gast ansagen lassen, wenn er sich scheut, den Titel selbst auszusprechen. Also die Sängerin, die heißt, glaube ich, Maite Martin, aber wie heißt der Titel?
Der Titel ist Por la Mar Chica del Puerto. Es ist eine Komposition und auch gesungen von einer der größten, wichtigsten spanischen Flamenco- und Bolero-Sängerinnen, Komponistinnen. Es ist eine Vertonung eines Gedichts von Manuel Alcántara.
Por la mar chica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la ha borrado a la arena la huella del pie descalzo, pero le queda la pena y eso no puede borrarlo.
Sie hören die Zwischentöne mit der Schriftstellerin und Verlegerin Julia Frank. Die Musik kam von Ihnen, die Auswahl, aber ich gebe zu, die Dramaturgie mache immer ich als Moderator. Und ich könnte mir vorstellen, ich habe das gewählt, weil ich es einen so schönen Titel finde für den Anfang unserer Sendung, aber ich könnte mir vorstellen, biografisch ist dieser Titel nicht in Ihrer Jugend vorgekommen, sondern später.
Das stimmt. Ich habe Maite Martin entdeckt durch die Filme von Pedro Almodovar. Das muss Mitte der 90er gewesen sein, Anfang Mitte der 90er Jahre, hatte ich durch mein Altamerikanistikstudium an der Freien Universität und Aufenthalt in Mittelamerika schon sehr gut Spanisch gelernt und konnte Spanisch ziemlich gut verstehen. Spanisch ist ja eine so klare, wunderbare Sprache. Und das Besondere an Maite Martin ist auch, dass sie unter anderem mit Poesie arbeitet, eben hier mit diesem Gedicht von Manuel Alcántara. Und die Poesie von Sprache ist in ihrer Musik in einer Weise transportiert, wie man es früher vielleicht nur über den Gesang auf der Straße oder in der Küche verfolgen konnte. Also es ist so jenseits aller Distanz zu einer Bühne. Es berührt einen so unmittelbar und es scheint sofort das Meer, die Wogen, der Verlust, der Abschied, die Sehnsucht, die Hoffnung. Es scheinen so viele Empfindungen auch auf, wie in der Literatur, in der Dichtung auch.
Die vielen Empfindungen und Facetten der Literatur. Ich habe mir Folgendes ausgedacht bei Schriftstellern, weil ich könnte jetzt biografisch vorgehen, Titel nach Titel. Wir könnten noch viel über ihre Familiengeschichte reden. Das werden wir auch, weil die taucht einfach immer wieder verstrickt als Themenfelder in ihrer Literatur auf. Aber ich habe 5 Felder gefunden, von denen ich meine, dass die sozusagen bestimmt sind über 30 Jahre hinweg und immer wieder auftauchen. Ich maße mir jetzt nicht an, dass das poetisch sein soll. Ich habe den Titel gegeben. Ich lese Ihnen mal die 5 Titel vor und Sie dürfen dann laufen der Sendung wählen, worüber wir als nächstes sprechen. Oder Sie sagen, darüber will ich gar nicht sprechen. Also, 1 heißt Der Traum vom Sozialismus. 2 heißt ganz nüchtern Waldorfschule. 3 heißt Die gute Mutter. 4 heißt, jetzt wird's kompliziert, Nenn ich, Doppel ich, Ich, Ich. Und 5 heißt Aus dem Leben gerissen. Womit wollen wir anfangen?
Schöne Frage. Vielleicht das für mich Uninteressanteste zuerst, das Sozialismus-Thema.
Ah, das meint auch nicht Sie. Ich unterstelle nicht den Traum vom Sozialismus, den Sie haben, aber der Traum von Sozialismus, wir hatten das ja in der Geschichte mit den Ostereiern schon, ist etwas, was Ihre Großmutter extrem auszeichnete. Und es gibt ein Buch, Rücken an Rücken, das nach der Mittagsfrau war das veröffentlicht, das auch seltsamerweise in meinen Augen sehr verrissen wurde, dass das auch ganz stark thematisiert, nämlich die 50er Jahre in der DDR. Und da kann man, meine ich, doch relativ 1:1 ihre Großmutter als handelnde Figur rauslesen. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Und es ist sicherlich die Seite von ihr, anders als in Welten auseinander, die eher die Schatten des Sozialismus auch im ganz alltäglichen, im familiären Zusammenleben aufzeigt. Einer Staatsform, die zu so viel Grenzen, Einschränkungen, Überwachung geführt hat in der DDR und in anderen sozialistischen Ländern sicher auch, dass sie zumindest in meiner Familie schwere, tiefe Schneisen hinterlassen hat, einschließlich des frühen Selbstmordes ihres Sohnes, der sich also gerade 18-jährig, kurz nach dem Mauerbau, das Leben genommen hat. Und er fühlte sich eingeschlossen, eingekerkert in dieser ideologischen Fantasie, die Realität wurde in der Gesellschaft um ihn herum. Er hatte kurz vor seinem Selbstmord, der über Monate geplant war, zusammen mit seiner Geliebten damals, hatte er mehrere Hilferufe, Briefe an verwandte Freunde im westlichen Ausland, in Frankreich, in Amerika, in Westdeutschland geschrieben, weil er nicht in dieser Welt leben konnte.
Der Traum vom Sozialismus, das heißt ja extra Traum, diese Überschrift, das war aber der Traum ihrer Großmutter. Sie war Jüdin, sie ist bewusst in die DDR gegangen und hat da, man muss fast sagen, da zum Roten Adel gehört. Also mit vielen, vielen Privilegien, auch vielen berühmten Leuten zu tun gehabt, unter anderem Robert Havemann und viele andere aus dem Künstlermilieu. Sie hat auch mit der Stasi kooperiert, aber hat sie die Realität gar nicht wahrnehmen wollen, nicht gesehen, oder ist das so eine Spaltung gewesen?
Doch, sie hat die Realität gesehen und hat unter ihr in bestimmten Jahren ihres Lebens enorm gelitten. Unter anderem auch, als ihr Sohn sich das Leben genommen hatte, ihre jüngste Tochter 1970 schon geflohen ist, die nächste, meine Mutter, mit uns Enkeln damals 1978 nach 4 Jahren Ausreiseantrag das Land verließ. Ihre Kinder haben dieser Ideologie den Rücken gekehrt. Sie selbst hat an den Sozialismus geglaubt, an den Kommunismus eher vielleicht. Sie ist geprägt worden in den 20er Jahren der Weimarer Republik in einem sehr freien, offenen Berlin, das ihr als Mädchen, als junge Frau alle Möglichkeiten zu versprechen schien zunächst und dann mit 33 natürlich große herbe Einschränkungen, Diskriminierung bis hin zur Exilierung, Flucht. Ihr jüngster Bruder musste auch ins Arbeitslager. Und die politische Prägung ihrer Kindheit war schon bei ihren Eltern der sozialistische Jugendverbund, in dem sie in den Wedding fuhr damals und den armen Kindern Nachhilfe im Schreiben gab und mit ihnen malte, zeichnete. Also sie war sozusagen eine Realsozialistin, kann man sagen. Und ich habe mich kürzlich erst mit dem Lebensweg der Politikerin Jeanette Wolf auseinandergesetzt. Jeanette Wolf ist nach der Befreiung aus dem Konzentrationslager in Deutschland geblieben, gehört zu den ganz wenigen, die in Deutschland blieb, sich aber sehr stark machte in diesen frühen Jahren, Nachkriegsjahren in Berlin, gegen die Zusammenschließung der KPD und der SPD zur Sozialistischen Einheitspartei. Damit gehörte sie zu den wenigen, die da Widerstand leistete und dafür sorgte, dass es die SPD im Westen weiterhin geben sollte. Meine Großmutter, vor allem ihr Vater, gehörte offenbar eher zu denjenigen, die diesem Zusammenschluss nicht im Wege standen. Im Gegenteil, er ist damals aus dem Westen, Hans-Heinrich Frank hieß er, war Chemiker und gehörte, weil er eben auch unter dem Nationalsozialismus Einschränkungen und Relegierung erfahren hatte, gehörte er zu den wenigen, die damals unmittelbar nach dem Krieg erst in West-Berlin die Technische Universität wieder aufbauten und dann aber unmittelbar im Anschluss zu den Gründungsmitgliedern der Humboldt-Universität gehörte und dafür von Ulbricht in die DDR geholt worden ist. Und da fanden sich für ihn und später für meine Großmutter, denke ich, auch Möglichkeiten, die sie im Westen nicht gehabt hätten. Im Westen hätte meine Großmutter wahrscheinlich als Bildhauerin, die sie in der Zwischenzeit geworden war, auf dem freien Markt keinerlei Möglichkeiten gehabt. In der DDR, ja.
Als Staatskünstlerin sozusagen.
Als Künstlerin, die sich um Staatsaufträge bewerben konnte, teilweise auch für die Ausschreibung mitverantwortlich war, im Künstlerverband, in der Akademie der Künste, überall, wo sie es nur konnte, sich engagierte. Und wie sie selbst immer behauptete, groß die Klappe aufmachte, wenn sie glaubte, es gäbe politisches Unrecht. Aber es war natürlich immer auch eng verknüpft mit ihrem eigenen künstlerischen Dasein.
Diese Geschichte Ihrer Großmutter und auch des Selbstmordes Ihres Sohnes haben Sie in Rücken an Rücken als Roman beschrieben. Das spielt Mitte der 50er Jahre, wirklich in der harten Stalinismus-Periode der DDR. Dieses Buch enthält unter anderem eine Szene, die ich so grauenvoll als Kindesmisshandlung empfinde, obwohl sie eigentlich was relativ Harmloses beschreibt, nämlich einen Vorfall, wo ihre Großmutter, dann das Kind ist dann ihre Mutter, wenn man so eins zu eins übersetzen würde, dazu zwingen will, ein Kilo oder sogar noch mehr an Zucker erst aufzuessen, bevor sie wieder etwas anderes zu essen kriegt, weil sie ihr unterstellt, sie hätte Zucker aus der Speisekammer geklaut. Das Ganze ist sehr düster, es ist hartherzig und es hat ihn, ich frage mich, haben Sie es geahnt, böse Kritiken eingetragen? Und die böseste, die ich gelesen habe, scheint mir ein Muster zu zeigen, nämlich, dass man ihn damals, 2012 war das, glaube ich, übel genommen hat, dass sie die DDR, wo man sich gerade dran gewöhnt hatte, mal das Bild zu drehen und sie ist jetzt nicht mehr so böse und wir machen einen anderen Bild der DDR, dass sie plötzlich daherkommen und zeigen wieder eine böse DDR. War das so in der Rückschau?
Ja, natürlich habe ich das geahnt. Ich habe dieser Kritik, kann man fast sagen, entgegengeschrieben. Und die Kritik war sicherlich mit vielen unterschiedlichen Dingen verbunden. Das eine ist, Rücken an Rücken ist wirklich eine sehr finstere Geschichte. Es ist ein Roman, der einen in keiner Hinsicht hoffnungsfroh, tröstend entlässt. Und es kommt in diesem Roman so viel Leid und Brüche und Missbräuche in all ihren Facetten kommen zusammen, dass es beim Lesen vielleicht für den einen oder anderen schwer erträglich ist. Zum anderen ist es ein Bild der DDR, das hier entsteht und in meiner Familie auch diesen realen Hintergrund hat, haben sollte für die dann folgenden Jahre. Ein Bild der DDR, mit dem sich insbesondere die Westlinke nicht anfreunden konnte und wollte, weil man natürlich die DDR in gewisser Hinsicht auch immer ein Stück weit idealisiert hat. Ja, ich glaube, dass das die wichtigsten Gründe sind für die sehr scharfe Kritik. Es wurden mir auch moralische Fragezeichen an den Textrand geschrieben, notiert. Natürlich, weil der deutschsprachige Leser nicht hinnehmen kann, dass KZ-Überlebende auch Menschen sind mit allen Schatten und ja, auch Beschädigungen, die sie vielleicht im Konzentrationslager oder zuvor im Spanienkrieg erlitten haben, wie dieser Stiefvater von Ella, die für meine Mutter steht. Dieser Stiefvater war ein solcher Spanienkämpfer und hat in Dachau die Befreiung überlebt, wurde unter einem Leichenhaufen gefunden bei der Befreiung. Natürlich hat das Konzentrationslager schwere Schäden bei den Überlebenden hinterlassen, bei vielen der Überlebenden.
Ihre Großmutter ist sehr alt geworden, die hat die Wende noch überlebt, aber dieses Buch hat sie nicht mehr erlebt, oder?
Nein, das war für mich war es das Wichtigste für dieses Buch, dass meine Großmutter schon gestorben ist. Ich habe mit der Arbeit an dem Buch 2008 etwa schon begonnen. Meine Großmutter war zu dem Zeitpunkt schon seit 3-4 Jahren sehr dement, über 90. Sie ist dann 2009 gestorben. Und ich wusste, dass ich erst dann auch die Stasi-Archive öffnen und ihre Stasi-Akten, sowohl die Opferakten als auch ihre sogenannte KWIM-Akte, also die KW ist eine Abkürzung für konspirative Wohnung, also ihre Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit in den 50er Jahren bestand ja darin, dass sie ein Zimmer ihrer Wohnung, ihres Hauses an einen Stasi-Offizier, einen Agenten, beziehungsweise mehrere Agenten, die sich dort trafen, vermietet hatte. Und die Staatssicherheit führte dann eine sogenannte KW-Akte, weil die Vermieter solcher konspirativen Treffpunkte mussten zuverlässig sein. Sie durften nicht nach außen irgendjemandem erzählen, dass dort also Agenten wohnen würden und die Staatssicherheit ein- und ausging, sondern sie musste vor ihren Freunden und auch innerhalb der Familie so tun, als seien es Untermieter mit einer bestimmten erfundenen Biografie. Aber natürlich wusste meine Mutter als Kind, Jugendliche, ihr Bruder auch, sie wussten genau, dass hier also Stasi-Offiziere wohnten.
Das ist der Stoff, aus dem Bücher sind. Ich trage nach, bevor wir die zweite Musik hören. Ich habe das Buch erst jetzt gelesen, nicht damals. Ich halte es für das zweitbeste Buch, das Sie geschrieben haben. Und ich verstehe tatsächlich die Kritik daran, eher soziologisch als literarisch. Aber hören wir nochmal eine Musik. Sie haben gewählt Courtney Pine, ein britischer Jazz-Saxophonist. The 37th Chamber. Was verbinden Sie damit?
Das ist eine Liebesbotschaft von einem damaligen Freund gewesen. In den 90er Jahren wurden noch Kassetten aufgenommen. Und wenn Menschen umeinander warben, Mädchen oder Jungs, Männer oder Frauen, haben sie gerne dem anderen eine Musikkassette aufgenommen. Und über Musikkassetten habe ich manche Musik entdecken dürfen, unter anderem Courtney Pine, den ich durch einen damaligen Liebhaber und Freund Benjamin entdeckt habe.
Am Mikrofon ist weiterhin Florian Felix Wey und im Studio bei mir ist Julia Frank, Schriftstellerin, Verlegerin, Herausgeberin der anderen Bibliothek. Und als Musik kommt nun etwas ganz anderes als vor den Nachrichten. Kein Jazz, keine schöne Frauenstimme, sondern Prince mit Kiss. Ich nehme an, das hat in Ihrer Jugend eine Rolle gespielt. 1986, als der Titel rauskam, waren Sie 16.
Ja, Prince hat in meiner ganzen Jugend eine große Rolle gespielt. Ich habe ihn geliebt und liebe ihn eigentlich noch heute. Ich verehre ihn wirklich. In meinen Augen ist er einer der größten Musiker des 20. Jahrhunderts. Und Kiss ist nur eines der wunderbaren, schönen Songs. Und es ist auch das Konzert gewesen, für das ich meinem damaligen Freund 1992 Karten zum Geburtstag geschenkt hatte. Er ist im April 92, 22 geworden und das Konzert sollte Ende Mai in der Waldbühne sein. Mein damaliger Freund ist am 12. Mai verunglückt und so musste ich zu diesem Prince-Konzert mit einer Freundin seiner Schwester damals gehen.
Kiss von Prince in die Zwischentöne, mitgebracht von Julia Frank. Und ich kehre zurück zu den Feldern, die ich vorhin schon mal vorgelesen habe. Also einen hatten wir, den Traum vom Sozialismus, bleiben übrig, Waldorfschule, die gute Mutter, das ominöse Nenn ich, Doppel ich und aus dem Leben gerissen. Was wollen Sie jetzt wählen?
Aus dem Leben gerissen, das passt ja dazu.
Das passt dazu. Dieser Freund, der aus dem Leben gerissen wurde, so tragisch, wie Sie das beschrieben haben, der ist auch ein roter Faden in vielen Ihren Texten.
Das stimmt. Und ich würde sogar sagen, es hätte nicht viel gefehlt, dass es mich selbst danach vielleicht nicht mehr gegeben hätte und dass ich auch große Schwierigkeiten hatte, in ein Leben zurückzukommen, zu gelangen, in dem ich vielleicht sogar wieder schreiben würde. Es ist so, dass wir beide geschrieben hatten, Stefan und ich, und es für ihn vor allem auch ein Lebenstraum war, Schriftsteller zu werden eines Tages. Und diese Liebe war eine mich in vielen Bereichen auch verändernde Liebe gewesen, weil ich zuvor Beziehungen immer in Abbrüchen erlebt hatte. Also allein die Mutter oder das Elternhaus. Es gab so viele Brüche und Wechsel, Umzüge, Pflegefamilie, Wochenkrippe, Umzug von Ost nach West, nach Schleswig-Holstein, wieder zurück nach Berlin und so weiter. Ich war von Brüchen geprägt. Mein Vater ist gestorben, als ich gerade erst 17 geworden war. Und ein Jahr später lernte ich Stefan kennen an der Schule. Wir haben zusammen die 11. Klasse besucht und Abitur gemacht. Und durch die Tiefe und auch Unbedingtheit seiner Liebesfähigkeit, seiner Liebe zu mir, habe ich, glaube ich, zum ersten Mal im Leben etwas wie Liebe erfahren und Liebe vertrauen können. Als er verunglückte, an dem Tag waren wir ja verabredet, ich schildere das auch in meinem letzten Buch In Welten auseinander, wir waren an dem Tag verabredet und er kam nicht zu unserem verabredeten Ort, weil er verunglückt, weil er gestorben war.
Das war in der Zeit, bevor es Handys gab.
Genau, genau.
Sie haben also gewartet und hatten schon ein schlechtes Gefühl, schreiben Sie da.
Ja, ich hatte auch einen merkwürdigen Traum in der Nacht zuvor gehabt, muss ich sagen, der mich in gewisser Weise vielleicht darauf einstimmt. Das war vor allem eine körperliche Angst, die mich schon auf dem Fahrrad zu unserem Treffort hin immer stärker überkam. Es war ein fast unerträgliches Angstgefühl, das mich auch in dem Café, in dem wir verabredet waren, gar nicht erst den Platz einnehmen ließ, sondern ich blieb auf der Straße erstmal stehen und wartete. Übrigens ein Motiv, das ganz ähnlich in der Mittagsfrau auftauchte. Und ich habe aber bis zu einschließlich der Mittagsfrau immer behauptet, ich könne und wolle auf keinen Fall autobiografisch schreiben, weil unter anderem diese Erfahrung und auch andere schmerzvolle Brüche zuvor für mich so berstend, existenziell, atemberaubend waren, dass ich nicht wusste, wie kann ich darüber überhaupt schreiben? Wie kann es Worte für das Unsagbare, für das Unaussprechliche geben? Und ich musste für manche meiner Bücher erst älter werden, um eine Sprache zu finden, um darüber zu sprechen, zu schreiben.
Das ist sehr interessant, weil der zweite aus dem Leben gerissen Fall war Ihr Vater. Sie haben ihn sehr spät kennengelernt. Mit 16, glaube ich, waren Sie da, 15, 16, in West-Berlin. Und wenig später bekam er einen Hirntumor und ist dann daran gestorben. Und es gibt einen sehr frühen Text von Ihnen, einen sehr kurzen Text von 2 Seiten. Und ich erinnere mich wirklich dran, wie ich den noch gelesen habe im Jahr 2000. Der heißt Streuselschnecken. Da wird auf 2 Seiten diese Begegnung, das Zusammentreffen und Finden und der Tod beschrieben. Und das ist das stärkste Stück in dieser Erzählungssammlung. Und jetzt lese ich dann 2022 diese ganze Geschichte mit dem Vater in Welten auseinander und denke, aber sie hat ja früher das Literarische schon einmal wirklich fast wie Kafka im Format bewältigt.
Verdichtet, komprimiert, ja. Ich habe es vielleicht nicht wie Kafka, weil er nochmal eine ganz andere, ja fast, finde ich, Bachsche, fugenhafte, mathematische Fähigkeit zum Komponieren von literarischen Texten hatte. Aber ja, die Streuselschnecke ist ein solcher erster winziger Ausschnitt des autofiktionalen Schreibens, versteckt in der Erzählsammlung gewesen, in einer Erzählsammlung, in der keine der anderen Erzählungen und Kurzgeschichten irgendeinen Bezug zu meinem realen Leben hat. Die Streuselschnecke war die große Ausnahme. Sie ist merkwürdigerweise die am häufigsten abgedruckte Textform in Schulbüchern. Seit bestimmt 20 Jahren findet sie sich in fast jedem Deutschbuch, sodass fast jeder Schüler in Deutschland oder auch in anderen Sprachen, in französischen Deutschbüchern, findet sie sich auch.
Lässt sich natürlich einerseits wegen der Kürze gut analysieren und bewältigen, aber ich finde auch, das ist das erste leuchtende Mal, wo man sagt, hier ist eine Autorin, die kann was, die kann wirklich was. Da waren sie Mitte, Ende 20.
Ja, durch die Verdichtung vielleicht, genau.
Ja, ja. Ich würde jetzt Julia Frank, wir haben Ostersonntag immer noch am Nachmittag, doch das geheimnisvollste Ei, um ihre Familie und ihre eigene Geschichte ein bisschen zu weiten, aufmachen, nämlich nenn ich, doppel ich. Haben Sie eine Vorstellung, was ich damit meine?
Nein, verraten Sie es mal.
Also nenn ich ist die Frage, was wir ganz am Anfang hatten. Wieso hießen Sie mal zeitweilig Susanne Frank?
Ja, diese kindliche Sehnsucht und auch das Vergnügen an der neuen Namensfindung hat mehrere Gründe. Also zum einen gab es mal eine Zeit, in der unsere Mutter uns in Ost-Berlin in die Christengemeinde schickte, in der Schweter Straße, wo wir über die Bibel und vielleicht auch war es ihrerseits der Rudolf Steiner Waldorf-Pädagogik schon geschuldet, die man nur in der Christengemeinde in Ost-Berlin überhaupt besuchen konnte, Kontakt damit aufnehmen. Für sie war die Waldorfschule eines der großen Ziele, im Freien Westen dann die Kinder nicht mehr zu einer sogenannten Staatsschule zu schicken, sondern in die Waldorfschule. Und da tauchte dann plötzlich diese Christengemeinde auf. Und es tauchte auch die Idee auf, man sollte sich da jetzt taufen lassen. Wir waren damals, glaube ich, 7 Jahre alt. Und es gelang mir zwar nicht, an diesen Gott, von dem dort die Rede war, zu glauben, aber die Gelegenheit, einen neuen Namen anhand dieser Taufe zu finden, fand ich großartig. Es sollte dann natürlich auch ein christlicher Name sein, einer, der mir so gewöhnlich wie nur möglich erschien, weil alles andere in meinem Leben mir auch als Kind schon so chaotisch und ungeordnet vorkam, dass ich Susanne den Inbegriff des ordentlichen und geordneten Namens fand. Und so meldeten wir uns dann später, ein Jahr später, in der Waldorfschule in Rendsburg nach der Übersiedlung und dem Flüchtlingslager, meldeten meine Zwillingsschwester und ich uns als Johanna und Susanne bei diesem Taufnamen in der Schule an und die Waldorfschule machte das mit, obwohl es in keinem Pass steht. Das ist kein Name, der in einer Geburtsurkunde, in einem Ausweisdokument irgendwo
Wann
steht.
Wann haben Sie den wieder abgestreift?
Gleich 4 Jahre später.
Als Aber 4 Jahre sind Sie wirklich als Susanne Frank durchs Leben gelaufen?
Ja, und auch unsere jüngere Schwester nannte mich Susi. Sie lernte damals gerade erst sprechen und lernte mich als Susi kennen und nannte mich immer Susi. Als Kind, ja. Und ich hatte eine merkwürdige Erfahrung, die vielleicht manche Pubertierende machen. Ich wurde mir selbst fremd. Das geht vielen von uns so in der Pubertät. Und mit mir selbst wurde mir auch dieser Name plötzlich wieder sehr fremd. Und deshalb war es ganz wichtig und naheliegend, dass als ich 13-jährig mein Mutterhaus verließ, ich den Namen wieder zurückänderte und dann an der Gesamtschule hier in West-Berlin wieder Julia hieß, zumal in meinem Ausweis stand eben Julia Frank und nicht Susanne Frank.
Dann haben Sie en passant den zweiten Begriff, nämlich das Doppel-Ich, mit einfließen lassen. Sie sind ein eineiger Zwilling. Das heißt, Sie haben eine Schwester, die denselben Geburtstag hat wie Sie. Und ich habe einmal ein Foto gesehen. Sie sehen sich auch wirklich sehr ähnlich. Das ist das Doppel-Ich. Und das Doppel-Ich, das beschreiben Sie vielfach, hat auch Ihre Kindheitswahrnehmung geprägt.
Ja, Schein und Sein ist uns beiden in die Wiege gelegt. Unsere Mutter spielte damals am Theater und sollte Romeo und Julia spielen. Sie sollte Julia verkörpern. Und als sie im 5. Monat schwanger war, fiel dem Regisseur ihr Bäuchlein auf und er wurde fuchsteufelswild und schrie sie an, sie könne doch nicht als Schwangere seine Julia spielen. Und das hätte sie ihm schon vor Wochen sagen müssen. Und sie wurde von der Bühne geschubst und durfte Julia nicht spielen. Und dann beschloss sie, dass das Kind, was sie erwartete, sie wusste nicht, dass sie Zwillinge bekommen würde, Julia heißen solle. Ich war die erste von uns beiden, die aus dem Mutterleib kam, obwohl ich biologisch wohl eigentlich die zweite hätte sein müssen. Aber meine Zwillingsschwester war so in die Nabelschnur verwickelt, dass sie mit etwas Mühe 10 Minuten später erst geholt werden konnte und ich zuerst geboren wurde. Deshalb hieß ich Julia und meine Mutter war unter Schock unter der Geburt, weil sie nicht wusste, dass sie Zwillinge bekam.
Nun haben Sie nicht nur eine Zwillingsschwester, sondern Sie haben, wenn ich richtig das in Erinnerung habe, noch 3 weitere Schwestern, also 4 Schwestern insgesamt, plus Mutter, plus Großmutter. Gab es nicht mal irgendwann und kein Vater da? Die Sehnsucht, hätte ich doch mal einen Bruder?
Ja, die Sehnsucht gab es, aber in gewisser Weise gab es den Bruder in unserer Kindheit trotzdem, weil unsere Mutter uns, zumindest uns Zwilling, so viel von ihrer so engen, fast zwillingshaften Beziehung zu ihrem Bruder erzählt hatte, zu ihrem verstorbenen Bruder, dass dieser Bruder ganz präsent war. Er war so präsent, dass meine Zwillingsschwester eine Zeit lang glaubte, sie sei die Wiedergängerin dieses Bruders. Und ich glaube, dass der Bruder an sich für mich nicht so sehr ein Sehnsuchtsbild war, sondern vielleicht eher überhaupt ja ein Vertrauter, ein Gefährten, der natürlich wie bei allen Menschen, Kindern, spätestens mit der Pubertät kann es nicht mehr das Geschwister, auch nicht der Zwilling sein, sondern man sehnt sich nach einem anderen Gefährten gegenüber, einem anderen Seelenmenschen im Leben. Und das sollte ja noch ein paar Jahre dauern, bis ich den dann traf. Aber nein, es gehörte zu unserer Familie natürlich viele Väter und Vaterfamilien. Am wenigsten unser Vater, aber die Väter unserer jüngeren Schwester und unserer älteren Schwester waren und blieben bis heute übrigens in unserer Familie sehr präsent. Bis heute ist meine Mutter mit dem Vater unserer älteren und unserer jüngeren Schwester sehr gut befreundet, während die Väter unserer jüngsten Schwester und unser Vater sind gestorben.
Das dritte in der Folge hier meines seltsamen Titels, nämlich das Ich-Ich, das ist der Gefährte, den man sich, Sie sich als Kind schon in der Literatur im Aufschreiben gesucht haben, nämlich das Tagebuchschreiben. Also das Ich der jungen Julia Frank gerät in Dialog mit sich selbst, indem es schon wann, mit 10 Jahren Tagebuch schreibt?
Ja, ich hatte die ersten Versuche sicherlich in diesem Heft begonnen, das unsere Mutter jedem Zwilling zum Weihnachten 1978 in Marienfelde im Lager schenkte. Ein leeres Heft und sie erklärte uns damals, was ein Tagebuch ist. Und wir lasen damals, glaube ich, auch tatsächlich oder hörten zumindest die ersten Male auch von dem Tagebuch von Anne Frank. Also das Prinzip eines Tagebuchs, später auch das Kindertagebuch von Anna Isnin, das ich, glaube ich, mit 10 Jahren geschenkt bekam zum 10. Geburtstag. Das war ein bisschen vielleicht Modell. Aber es fiel mir mit 8 Jahren noch sehr schwer, Tagebuch zu schreiben. Ich fand es so langweilig, aufzuschreiben, was ich schon erlebt hatte. Und die Möglichkeit der Reflexion und des Zu-sich-Kommens, dass das Tagebuch später für mich sein konnte, erlebte und erfuhr ich natürlich erst im Zuge der Pubertät, des Heranwachsens, wo das Tagebuch natürlich der intimste Vertraute und auch das Gegenüber wird, den Raum öffnet zur Reflexion, wie ich es später im Leben auch nutzen konnte. Wobei ich interessanterweise mit dem Tagebuchschreiben aufhörte, etwa als ich Mutter wurde mit 30 ungefähr und Kinder bekam. Seitdem schreibe ich so gut wie nie mehr Tagebuch.
Ich zitiere Sie mal, das Mädchen, das ich damals war, schreibt Tagebuch. Es schreibt auch ein Pamphlet mit dem hochtrabenden Titel An die Masse. Steht in Welten auseinander. Das wüsste ich jetzt gerne, was da drin steht in diesem Pamphlet. An die Masse, eine 10-Jährige oder 11-Jährige, die schreibt an die Masse. Haben Sie irgendeine Ahnung, was Sie da damals pamphletisch loswerden wollten?
Ja, ich fühlte mich so ganz anders. Und ich hatte den Eindruck, alle anderen, die Masse, hätte von den wirklich existenziellen Fragen und Dingen des Lebens überhaupt keine Ahnung. Und es war tatsächlich fast eine Art politisches Pamphlet einer 13-Jährigen damals, die sich so ganz anders fühlte. Ja? Und dieses ganz anders fühlen, das beginnt man erst mit Ausgang der Pubertät zu ahnen. Das empfinden ja viele Menschen so.
Alle sind immer anders.
Genau, genau. Aber dass man damit auch wieder den anderen gleicht, indem man sich so anders hört, das sollte ich erst viel später entdecken.
Sie hören die Zwischentöne mit der Schriftstellerin Julia Frank. Legen wir mal eine musikalische Pause ein, und zwar mit Chant from a Holy Book. Der Komponist war mir ehrlich gesagt nur als mystischer Lebensreformer ein Begriff. Georgi Ivanovich Gurdjieff. Aber er hat auch Musik geschrieben, hier eine Bearbeitung der Cellistin Anja Lechner, die spielt das auch. Da denke ich bei Lebensreformer so ein bisschen in Richtung Waldorfschule. Kommt das aus der Richtung oder ist das ein unabhängiger Fund?
Das ist ein ganz unabhängiger Fund, der eher in einer Zeit zu mir gelangte, als ich auch Avopert viel hörte, was ja auch eine geistige, fast mystische Musik ist. Und ich glaube sogar, ich bin auf Anja Lechner und Gurdjieff gestoßen durch eine FAZ-Rezension irgendwann in den 90er Jahren oder Nullerjahren. Ich glaube, es war in dem Rom-Jahr, als ich mit meinen Kindern ein Jahr in der Villa Massimo leben und dort schreiben durfte. Und damals, gerade als die Kinder noch klein waren, hatte ich noch öfter Zeit zu Musik hören. Das ist später immer weniger geworden.
Anja Lechner spielte Chant from a Holy Book von Georgi Ivanovich Gurdjieff. Ein Musikwunsch in den Zwischentönen von Julia Frank. Und während die Musik lief, haben wir, so schön sie war, ein bisschen darüber hinweg geredet. Und Julia Frank fragte mich, ja, aber das mit der Waldorfschule, das kommt doch noch. Ja, es ist ein Osterei, das wir auspacken können. Also reden wir jetzt mal kurz über die Waldorfschule. Und da habe ich ein etwas despektierliches Zitat von Peter Sloterdijk, der mal in einem Interview sagte, die wenigen Anthroposophen, die ich in den 60er und 70er Jahren kannte, fielen unangenehm auf. Sie gingen, als würden sie einen Engel nachahmen, der gerade übt, wie ein Mensch schreitet.
Wunderbar, ja. Also ich muss auch sagen, dass sich diese Waldorf-Welt, der wir in Norddeutschland in der Rendsburger Waldorfschule begegnet sind, Ende der 70er Jahre, wahnsinnig exotisch fand. Also es kam mir vor wie eine Fantasiewelt, in der heile Welt gespielt wurde, eine Mischung aus Bullabü und dann aber, und das erstaunte mich zunehmend auch in der Schule, in den Unterrichtsfächern, eine große Abneigung gegen alle wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen, weltlichen Gegebenheiten und eine merkwürdige Trennung, Distanznahme nicht nur zu den in Anführungsstrichen Staatsschülern, sondern zu den anderen. Und dieser Impetus der Überhöhung hat vielleicht auch dazu geführt, warum, und jetzt mache ich mal einen sehr krassen Sprung, warum Hitler die Anthroposophen auch sehr interessant fand. Weil nämlich dieses überhöhte Menschenbild, mit dem sie sich gleichzeitig auf Goethes Farbenlehre, aber auch auf Schiller und gegen alle sonstigen Wissenschaften und Naturwissenschaften stellen, ja, diesem merkwürdig anthropozentristischen Menschenbild eines Hitlers entsprach. Ja.
In diesem Punkt werden Sie unfassbar viel Hörerpost sich jetzt gerade eingesammelt
haben. Ja, wahrscheinlich wütende oder zustimmende. Es gibt ungeheuer schöne und, wie ich finde, auch lehrreiche und vielseitige, gute Elemente in dieser Waldorfpädagogik. Vielleicht weniger in unserer Schule damals, weil wir extrem überfüllte Klassen hatten. Wir waren zeitweilig 47 Kinder in einer Klasse.
Oh Gott, das ist ja weit mehr als die Staatsschule zu dem Zeitpunkt hatte.
Und entspricht übrigens auch gar nicht dem eigentlichen Waldorf-Ideal. Aber es waren alles natürlich weiße, blonde, christliche Kinder im Zweifel. Also
nordisch auch noch da oben.
Naja, in Norddeutschland eben war die Blondheit der meisten Kinder einfach an der nordischen Region gelegen. Aber die Waldorfschule lehrt natürlich auch ungeheuer schöne musische, handwerkliche Fähigkeiten, gibt Raum für Naturbeobachtung und so weiter. Aber was für mich als Kind zunehmend problematisch war, war das Kreative und das Naturnahe hatte ich zu Hause bis dort hinaus. Also wir haben unser Brot selbst gebacken zu Hause. Wir haben unsere Anziehsachen, wenn nicht aus der Altkleiderkammer, dann selbst genäht und Musikinstrumente gelernt und so weiter, gesungen, Theater gespielt, in unseren Fantasiespielen gespielt, unsere Fantasiegeschichten aufgeschrieben. Also so ein bisschen eher so eine Bronte-Kindheit, an die ich zurückdenke, die zu Hause war. Ich hätte das in der Schule in dem Maß nicht gebraucht. Was ich aber brauchte und suchte, war ein bisschen Ordnung.
Und Struktur.
Und Struktur. Und ich bin auch ein eher kompetitiver Mensch, würde ich sagen. Vielleicht aus dieser Zwillingserfahrung heraus. Mir wäre es ungeheuer wichtig gewesen, dass es dort ja eine Ordnung gegeben hätte, die ich nicht fand. Also das war
also auch mit Noten. Sie hätten gerne
auch mit Noten.
Noten,
aber überhaupt eine Gesellschaft. Schule ist ja immer auch ein Ausschnitt von Gesellschaft. Und diese Gesellschaft in der dortigen Waldorfschule versammelte sehr spezielle Kinder natürlich. Und nicht unbedingt die Kinder von türkischen Gastarbeitern oder italienischen, geschweige denn arabischen. Ja, also es ist eine sehr erlesene Runde, in der man sich dort findet. Und ich fand besonders den Umgang auch mit allen sexuellen, ganz normalen Themen, die jeden Jugendlichen natürlich interessieren, die Feindlichkeit gegenüber den Wissenschaften, das empfand ich als fast kränkend. Also das hat in gewisser Weise auch meine Wissbegier gekränkt, den Intellekt gekränkt, wenn dann im Chemieunterricht von den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde, Luft die Rede war und wie wir sie am besten beobachten können.
Die Phlogiston-Theorie, die ja hätte überleben können. Jetzt versuche ich mal einen ganz krassen Sprung, um zur anderen Bibliothek zu kommen und sage, die andere Bibliothek hat ja, ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch hat, das Abonnementmodell. Ich könnte mir vorstellen, dass da sehr viele Waldorfschüler drunter waren, weil im Kulturbetrieb findet man halt ganz viele davon, denn das haben sie ja auch geschildert, das wird ja auch gefördert. Aber wie sind Sie an die Herausgeberschaft der anderen Bibliothek geraten? Haben Sie sich da gemeldet? Haben Sie den Besitzer der Aufbau-Verlagsgruppe auf einer Party kennengelernt? Oder wie ist das passiert?
Nein, die Eigentümer der Aufbau-Verlagsgruppe und auch der anderen Bibliothek lernte ich erst 2 Jahre später, glaube ich, kennen. Zunächst fragte mich eines Tages die damalige Verlegerin Konstanze Neumann, ob ich mir die Herausgeberschaft der anderen Bibliothek eines Tages vielleicht vorstellen könnte, wenn Christian Döring aufhört. Ich habe darüber länger nachgedacht, weil ich natürlich ahnte schon, wie viel Lektüren, wie intensiv man für diese Arbeit lesen müsste. Und ich konnte mir zwar viel Lesen vorstellen, aber noch nicht vorstellen, wie viel man in dieser Zeit lesen müsste. Also sagte ich unbefangen als leidenschaftliche Leserin, ja, ich könnte es mir sehr gut vorstellen, vielleicht nicht allein, vielleicht lieber mit jemandem zusammen, denn das ahnte ich schon, 12 Bücher im Jahr zu erlesen und zu finden und zu publizieren, das ist eine riesige Aufgabe. Und so fanden wir dann Rainer Wieland als Mitherausgeber, der die andere Bibliothek schon seit 1997 aus nächster Nähe kennt, weil er damals 10 Jahre, genau. Und er war damals seit 1997 10 Jahre für Enzensbergers anderer Bibliothek Lektor und hat später auch andere Bücher herausgegeben, sodass er wirklich die Koryphäe, der Experte für die andere Bibliothek ist, auch etwa in meinem Alter. Und wir beide lesen viel auch in anderen Sprachen. Das muss man natürlich bei der anderen Bibliothek können, weil man ja nicht nur deutschsprachige Literatur veröffentlicht und nicht nur Wiederentdeckung von Klassikern machen kann, sondern das Spektrum so weit ist, vom Sachbuch über Lyrik zur autofiktionalen Literatur. Ich erinnere nur an Mohamed Choukri, den schon Enzensberger 85 entdeckt hatte mit Das nackte Brot. Und wir haben jetzt Zeit der Fehler, den zweiten autofiktionalen Band von Choukri, noch in der anderen Bibliothek gemacht, sondern es reicht bis hin zu Romanen, zu vorislamischen Dichtungen, wie sie Stefan Weidner für uns im Herbst herausgeben wird und übersetzt hat. Also das Spektrum ist riesig, der Horizont dessen, was man lesen darf, kann und muss, unermesslich. Und so haben mir die letzten 2 Jahre, in denen ich für die andere Bibliothek gearbeitet habe, gezeigt, man kann nicht nebenbei Bücher herausgeben und auch nicht nebenbei schreiben. Ich jedenfalls kann das nicht. Und deshalb werde ich mich jetzt auch wieder etwas zurückziehen. Ich habe ja ab Mai dieses Stipendium in Los Angeles, wo ich für 4 Monate an meinem neuen Roman schreiben kann.
Und damit es nicht wieder 10 Jahre dauert.
Genau, es darf und soll nicht wieder 10 Jahre dauern.
Wie hoch ist denn ungefähr die Quote, wenn man 12 Bücher publiziert im Jahr als Verlegerin, Herausgeberin, mal 3 so viel gelesen oder mal 5 oder mal 10?
Also wirklich gelesen vielleicht mal 5, aber geprüft, und damit meine ich Manuskripte, die wir anlesen oder wo wir in einzelne Kapitel hineinlesen, in einzelne Passagen hineinlesen, natürlich eher mal 20, ja, oder mal 30, mal 40.
Das ist ein Job. Also das ist nicht ein Ehrenamt, das man nebenher macht.
Genau, also jeder, der ein wirklicher Leser ist, weiß, dass uns Bücher nur gehören, Literatur nur gehört, wenn wir sie wirklich gelesen haben. Und das ist der große Vorteil einer solchen Herausgeberschaft, dass man eine Zeit lang wirklich so intensiv liest, zum Lesen kommt, wie das ganze Leben vielleicht nicht. Und Lesen ist ja auch eine Form der Konzentrationstherapie, würde ich sagen. Jeder, der heute sagt, oh, ich schaffe das gar nicht mehr, zeitlich nicht und meine Aufmerksamkeit gibt das nicht mehr her, dem möchte ich sagen, schalt einfach mal für 2 Wochen deinen Computer, dein Handy aus und lese. Und du wirst sehen, nach 2, 3, 4 Tagen wird das mit dem Lesen immer besser und du lernst das Lesen wieder. Es gibt ja leider viele Menschen, auch in unserem Alter, die nicht mehr lesen können. Es wirklich nicht mehr können wegen ihrer Aufmerksamkeitsschwäche.
Aber Musik darf man trotzdem hören.
Und kann man.
Kann man. Und das tun wir jetzt erstmal.
My skin is black. My arms are long. My back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah.
Sie haben es sicher gehört, das war Nina Simone mit Four Women, ein Musikwunsch von Julia Frank. Warum diese Musik?
Nina Simone ist für mich die Stimme, die vielleicht am stärksten mich auch in die amerikanische Kultur und die englische Sprache hineingezogen hat, als ich nach diesem Unfalltod meines Freundes damals 92 in die USA ging für 6 Monate damals und vor allem über das Radio hören und Musik Englisch lernte, dann auch in NGOs gearbeitet habe, vor allem in AIDS-Hilfeprojekten als Volunteer gearbeitet habe, darüber auch Englisch lernte. Und ich glaube sogar, ich bin über Nina Simone zur James-Baldwin-Leserin geworden. Also solche Brücken gibt es ja oft in der Literatur, dass Sprache, Erzählweisen, Erzählfelder einander inspirieren und uns auch als Hörer, als Leser inspirieren, dass Musik eine bestimmte Lektüre nach sich zieht oder andersrum, dass aus der Lektüre Musik bekannt wird, die wir dann unbedingt hören wollen. Mir fällt noch eine andere Analogie ein, übrigens, weil wir vorhin ja über Dichtung sprachen anhand von Maite Martin. Also meine Urgroßeltern haben sich noch Gedichtbände gegenseitig geschenkt. Damals konnte man sich nicht Musik gegenseitig schenken, vielleicht ein Konzert, aber nicht ein bleibendes Erlebnis, was man immer wieder aufschlagen und blättern konnte. Dann kam in den 60er, 70er Jahren die Musikkassetten, die man sich gegenseitig aufgenommen hat. Und später, heute, schickt man sich vielleicht Playlists, weiß ich nicht. Ich bin ja leider heute gar keine Musikhörerin im Alltag mehr. Ich besuche ab und zu ein Konzert. Und ganz selten, wenn ich Radio höre und im Deutschlandradio, was ja auch ein Wortsender ist, mal eine Musik gespielt wird, dann stoße ich auf Musik. Aber ich kann im Alltag kaum Musik hören.
Das war jetzt aber eine tolle Analogie. Guter Gedanke. Und jetzt kommen wir zum letzten Feld, das ich mit Ihnen besprechen wollte. Und es wundert mich ehrlich gesagt nicht, dass das an den Schluss gerutscht ist. Das ist die gute Mutter. Das Zentralthema, würde ich sagen, im Schreiben von Julia Frank. Extra gesagt, nicht die böse Mutter, nicht die schlechte, sondern die gute Mutter. Wie sieht eine gute Mutter aus?
Eine gute Mutter ist eine Person, die ein Kind, egal ob sie es selbst geboren hat oder ob es ein fremdes Kind ist, die ein Kind an sich drücken, umarmen kann, die ein Kind mit Worten nährt, mit Erzählungen, mit Geschichten, die fürsorglich ist, die vorausschauend ist, die vielleicht auch manchmal provokant und streng sein kann. Ich glaube, eine gute Mutter schafft ein Nest in dem Sinne, dass es nicht nur sozusagen dieses Nest, die Wiege, in die ein Kind gelegt wird oder die Arme, in denen ein Kind gewiegt wird, bereithält, sondern ein Nest auch im Geistigen, im menschlichen, selbst im politischen, also im gesellschaftlichen Sinne bietet und darin auch Hürden schafft, die überwunden werden müssen, überwunden werden wollen. Meine Kindheit kannte solche Hürden, ein solches Nest überhaupt nicht. Es gab niemanden, gegen den ich hätte rebellieren können. Meine Mutter, unsere Mutter, ist ein zutiefst unfürsorglicher und gleichzeitig toleranter Mensch. Sie ist überhaupt nicht lieblos, gar nicht. Aber sie ist inkohärent, inkonsistent in all ihren Daseinsformen und kann nicht in irgendeiner Weise kontinuierlich für ein Kind sorgen. Insofern ist die gute Mutter für mich immer nur ein inneres Idealbild gewesen oder eine Vision, die ich selbst suchte, der ich nachging, gerade natürlich auch, wenn man selbst Mutter wird, aber vorher auch schon. Ich habe Kinder immer sehr gemocht und habe in der Studentenzeit nicht nur fürs Radio gearbeitet und für die Zeitung geschrieben, sondern habe in der Studentenzeit auch immer wieder Kinder betreut und mir auch genau solche Jobs gesucht, weil ich Kinder sehr mag, auch die Kinder anderer Menschen. Und das Zusammenleben mit Kindern hat für mich auch bedeutet und auch darin ist eine kleine Antwort auf die 10 Jahre nicht veröffentlichen enthalten, in meinem Wunsch, für meine Kinder anders da sein zu können, als ich es erlebt hatte.
Wobei Ihre Mutter hätte doch da sein können. Sie haben da in Schleswig-Holstein bei Rendsburg in einem Art Bauernhof gelebt. Die Mutter war immer da. Aber also man bekommt den Eindruck, wenn Sie das schildern, in Welten auseinander, dass das so zwischen Messitum und einer fürsorglichen Verwahrlosung ist. Mhm. Also man kann es nennen Freiheit, wie toll. Wir konnten also als Kinder machen, was wir wollten. Aber es ist eben nur die Hälfte der Wahrheit.
Nein, ich glaube nicht, dass meine Mutter hätte da sein können. Ich schildere zwar ein Aussteigerleben, ein Landleben dort in Schleswig-Holstein, ein Leben, in dem unsere Mutter keiner angestellten oder irgendwie bezahlten Berufstätigkeit nachging, die ihr Zeit geraubt hätte oder ähnliches, aber sie war mit vielen, vielen anderen Dingen beschäftigt. Und das reichte von den Tieren über das Basteln von irgendwelchen sonderbaren Skulpturen, Kostümen. Manchmal bemalte sie Steine, dann wieder fuhr sie mit Freunden auf irgendeinen anderen Hof, eine Landkommune, wo Feste gefeiert werden mussten oder sie musste schlafen, während wir in der Schule waren. Sie hatte in vielen Jahren einen ganz anderen Schlafrhythmus und Wachrhythmus als wir Kinder. Aus Haushaltsdingen machte sie sich gar nichts. Sie war keine Hausfrau. Sie mochte aller haushälterischen Tätigkeiten überhaupt nicht. Sie ist ein sehr besonderer Mensch, der auf seine Weise auf andere charismatisch anziehend und auch manchmal unheimlich wirken kann. Aber für uns Kinder war sie keine fürsorgliche Mutter, konnte sie einfach nicht sein.
Sie haben eine schöne Formulierung dafür gefunden in dem Buch und das erstaunt einen als Leser, weil man denkt, eigentlich müsste ja mehr Aggression oder Übel
Wut,
nehmen,
Enttäuschung.
Sein Wut, Enttäuschung bei Ihnen als Kinder sein. Aber Sie schreiben, wie sie uns eine Fremde geblieben ist, sind auch wir ihr Fremde geblieben. Absichtslos, es war kein böser Wille.
Ja, sie war überhaupt nicht wütend darüber, dass es uns gab. Unsere Mutter hatte sich ja für all ihre Kinder, zumindest in der Phase des Lebens, in der sie schwanger wurde, entschieden für unser Dasein. Nur war es einfach nicht ihr gegeben, irgendeine Fürsorge walten lassen zu können. Und ich glaube, dass wir als Kinder, gerade meine Zwillingsschwester und ich, uns gegenseitig ganz viel von dem versuchten zu ersetzen, was wir an Geborgenheit und Fürsorge an unserer Mutter vermisst haben. Wir haben uns wahrscheinlich gegenseitig ein Stück weit zur Mutter gemacht, oder zumindest habe ich das auch so empfunden, dass ich mich oft in einer beschützenden oder fürsorglichen Verantwortung meiner Schwester gegenüber sah, andersrum vielleicht auch. Das könnte nur sie beantworten. Jedenfalls fehlte eine solche Mutter in meiner Kindheit weit und breit. Auch die Großmutter in Ostberlin. Als wir geboren worden sind, war sie erst 54 und sie hatte damals noch gearbeitet und stand, bis sie Ende 70 war, stand sie noch am Stein und hat also harten Stein beschlagen.
Wir sind jetzt schon am Ende der Zwischentöne angelangt. Die letzte Musik ist ein Stück des amerikanischen Jazzmusikers Tony Scott, A Quivering Leaf Ask the Winds. Und das klingt gar nicht erstmal jazzig, sondern eher fernöstlich.
Ja, das klingt nach Zen-Meditationsmusik, buddhistischer. Und mir ist diese Musik erst ganz spät begegnet, vor wenigen Jahren, als ein Freund mir diese Platte, die er hatte, vorspielte und mir auch ein paar Töne auf einer solchen japanischen Flöte vorspielte. Ich finde diese Musik ganz bezaubernd. Also es ist wie vielleicht auch eine Dichtung, eine Verdichtung, eine ganz pure, singuläre Hörerfahrung, die mich ungeheuer konzentriert macht. Es ist ungeheuer schwer, seinen Konzentrationsraum zum Arbeiten abzuschirmen gegen alle Einflüsse von außen und Gedanken, zum Beispiel der Fürsorge an die Kinder, an die Nächsten, an die Freunde, an die Alten, der Fürsorge für eine Buchreihe und so weiter. Also das Abschirmen solcher Gedanken, die Verantwortung für ein Außen tragen, ist ganz wichtig. Dafür vielleicht sollte ich doch noch mal eines Tages das Meditieren lernen.
Das waren die Zwischentöne mit Julia Frank. Herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihr Dasein, für Ihr Mitmachen. Und wir haben ja viel gestreift. Das allermeiste von dem, was wir gestreift haben, kann man nachlesen in Welten auseinander, dem letzten autofiktionalen Buch vor 2 Jahren erschienen. Am Mikrofon war Florian Felix Wey. Und kommende Woche hat mein Kollege Joachim Scholl den mehrfachen deutschen Quizmeister Sebastian Klussmann zu Gast. Da kann ich nur vermuten, keine Frage wird offen bleiben. Und jetzt Tony Scott.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.